Nachdem wir jetzt wunderbar gesungen haben, geht es weiter mit invertierbaren Matrizen. Hier steht das erste Resultat dazu. Ich habe ja gestern gesagt, naja, wir haben da so eine Definition, aber erstmal keine guten Möglichkeiten zu sehen, ob eine Matrix invertierbar ist. Zum Glück helfen uns auch diesmal Homomorphismen. Vorher möchte ich eine Notation einführen, die nützlich ist. Wir bezeichnen die Menge aller invertierbaren N-Matrizen über K mit der Abkürzung GLNK. GL erinnert uns an die GLV, das waren die Automorphismen von V. Da gibt es auch einen Zusammenhang, sehen wir später noch. Und GLNK, das N für die Größe der Matrizen, K für den Körper, aus dem die Einträge kommen. Die Notation benutzen wir jetzt auch sofort in Lemma 5.9. Da haben wir unseren üblichen Kram. Die Dimension von V soll N heißen, die Dimension von W soll M heißen und Phi ist ein Homomorphismus von V nach W. Soweit so bekannt. Und jetzt sind folgende beiden Aussagen gleichwertig. Die Abbildung Phi ist ein Vektorraumisomorphismus von V nach W, genau dann, wenn die Dimensionen von V und W gleich sind und wenn zusätzlich noch alle Abbildungsmatrizen für Phi, die man basteln kann, invertierbar sind. Heißt also, wenn Sie zeigen wollen, dass eine Matrix invertierbar ist, dann können Sie zum Beispiel zeigen, dass es eine Abbildungsmatrix ist für einen Vektorraumisomorphismus. Dann hätten Sie sofort die Invertierbarkeit und müssten die nicht nochmal nachrechnen separat. Das ist die Idee dieses Lemmas. Wie so oft haben wir eine Aussage der Form, irgendwas gilt genau dann, wenn irgendwas anderes gilt. Heißt also, dass wir einen Beweis zwei Schritte vollziehen müssen. Einmal müssen wir zeigen, dass aus der Aussage 1 die Aussage 2 folgt und dann müssen wir umgekehrt zeigen, dass aus der Aussage 2 die Aussage 1 folgt. Und wir beginnen mal mit der Richtung von oben nach unten. Ist, also die Homomorphie-Eigenschaften hat und wir wissen, dass die Abbildung bijektiv ist, also subjektiv und injektiv. Und wir haben uns mal was überlegt zu Isomorphismen und zwar war das am Anfang von Kapitel 4, da haben wir uns überlegt, dass die Umkehrabbildung dann auch ein Vektorraum-Isomorphismus ist und zwar in die andere Richtung, in diesem Fall also von B nach V. Gut, das heißt, wir wissen einiges. Nehmen wir uns doch mal so eine Abbildungsmatrix her. Vektorräume die gleiche Dimension haben müssen, das heißt n gleich m kriegen wir geschenkt aus dem Dimensionssatz oder ja, dem Isomorphiesatz. Und dann kommt diese Eigenschaft von Phi, eine Umkehrabbildung zu besitzen, die ebenfalls ein Vektorraum-Isomorphismus ist. Das alles werfen wir jetzt zusammen. Ständig benutzen. Teil 1 ist injektiv, genau dann, wenn der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Teil 3 war der Teil, Isomorphismus von D nach V. Jetzt fangen wir an, Matrizen zu basteln. Schreiben wir nochmal eine Abbildungsmatrix hin. Wir fangen an mit M, Phi, B, Gut, C, Gut. Wir erinnern uns kurz. Das ist die Matrix, die wir bekommen, wenn wir die Vektoren aus B und nacheinander mit Phi abbilden und dann das, was rauskommt, jeweils in der Basis C gut darstellen. Die Koeffizienten, die dann jeweils dazugehören, kommen in die Zeilen der Matrix. Wir können jetzt aber noch eine Abbildungsmatrix hinschreiben, und zwar die für Phi hoch minus 1, und wir benutzen einfach die gleichen Basen. Diesmal fangen wir bei C gut an, deswegen habe ich hier hingeschrieben, wir gehen von B nach V, damit das klar ist, und wir jetzt in C gut anfangen. Bilden ab, stellen da, bla bla bla. Und die Matrix, die da rauskommt, ist die Matrix für 4 hoch minus 1. Wir starten bei C gut und wir kommen bei B gut raus. Gleich wird klar, warum ich die gleichen Basen benutze. Was möchten Sie nach der gestrigen Vorlesung instinktiv machen, wenn Sie sowas sehen? Zwei Abbildungsmatrizen und die Basen passen zusammen. Was möchten Sie denn machen? Ja? Genau. Oder beim Bonusprogramm. Ja, das war der Mathe 6. Die Multiplikation von Matrizen verträgt sich mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das war gerade der Witz. Wir können jetzt diese Matrix-Multiplikation ersetzen, dadurch, dass wir eine Matrix hinschreiben für die hintereinander ausgeführte Abbildung Phi Stern 4 und minus 1, und wir müssen nur mit den Basen aufpassen. Das ist also jetzt nochmal 6. Dann kriegen wir die Matrix für Phi Stern 4 und minus 1 bezüglich welcher Basen. Na, wir fangen bei B gut an, dann passiert irgendwas und wir hören bei B gut wieder auf. Was ist Phi Stern 4 und minus 1? Ich glaube, Sie haben zuerst was gesagt. Nochmal laut. Sie bitte. Sie. Das ist die identische Abbildung, genau. Und Sie haben das gesagt, aber halt nicht so laut. Ich wusste, aber es ist das Richtige. Danke. Das ist die identische Abbildung auf V. Vielen Dank. Und die geht jetzt von der gleichen Basis in die gleiche Basis. Was heißt denn das? Wer kann mir sagen, wie diese Matrix aussieht? Was passiert? Wir nehmen solche Vektoren aus wie gut, tun nichts, denn wir bilden eine Realität ab und dann stellen wir die der Bewegung dar. Wie sieht die Matrix aus darauf? Diesmal waren Sie sehr schnell, ja? Da kommt die Einheitsmatrix raus. Denn was machen wir? Wir schreiben Vektoren aus B gut mit Hilfe der Vektoren aus B gut. Dann schreibt man den Vektor einmal hin und die anderen braucht man nicht. Das heißt, man hat einmal den Koeffizient 1 und ansonsten den Koeffizient 0. Was ist also passiert? Wir haben eine Matrix gefunden, die die Eigenschaft hat, dass sie multipliziert mit der ursprünglichen die Einheitsmatrix ergibt. Und das war doch genau die Definition für invertierbar. Also unsere Abbildungsmatrix invertierbar. Wir haben nichts weiter vorausgesetzt an die Basen. Das heißt, das, was wir hier gemacht haben, können wir für jede Basis machen. Jedes Mal kommt raus n gleich n und die Abbildungsmatrix ist invertierbar. Ja, das war die Richtung von 1 nach 2. Koeffizienten 1, denn das ist der ja. Und die anderen brauchen sie nicht, da haben sie den Koeffizienten 0. Das heißt, die Zeile in der Matrix ist 1, 0, bla bla bla. Erstens, sie ist quadratisch, denn n gleich m. Und zweitens, sie ist invertierbar, denn das steht da. Invertierbar zu sein heißt, dass es eine dazu inverse Matrix gibt. Die hat jetzt auch Größe n kreuz n, lebt auch über k und jetzt kommt die ICE-Verbindung und sagt, mit diesem Basen-B-Hut und C-Hut, die wir haben, können wir die inverse Matrix m hoch minus 1 als Abbildungsmatrix interpretieren. Wir finden eine Abbildung, in dem Fall dann von B nach V, derart, dass diese Matrix die Abbildungsmatrix ist dazu, und zwar bezüglich der Basen B-Hut und C-Hut halt andersrum. Wir fangen den C-Hut an und hören den B-Hut auf. Dann nehmen wir uns das doch mal durch. Beschreiben, was tut die?
Ja, es soll ja am Ende die Einheitsmatrix geben. Also kannst ja jetzt von der geordneten Basis B-Hut abbilden, kannst ja dann nur die identische Abbildung sein.
Ah, wer sieht das noch so? Einige. Ja, sie haben völlig recht. Die Tatsache, dass da zweimal die gleiche Basis steht, und das ist wichtig, sorgt dafür, dass das jetzt die identische Abbildung sein muss. Denn was passiert? Thank you. Mikrofon irgendwie lustig rumgewirbelt. Gedanken dazu? Ja.
Was ist Ihre Idee?
Nach Satz
4.5. Ja, Satz 4.5. Wenn das auf der Basis wie die identische Abbildung wirkt, muss es insgesamt wie die identische Abbildung wirken. Ja, das heißt, es hat wirklich gereicht, dass wir wissen, dass die Basisvektoren auch selbst abgebildet werden. Dann muss es insgesamt die identische Abbildung sein. Sehr schön. Vielen Dank für die Mithilfe. Jetzt ist meine Aufgabe, das hinzuschreiben. Jetzt klingelt es vielleicht, wir haben diesen Satz 1.17a, der uns sagt, wenn wir eine Abbildung finden, der das Ineinanderführung von Pi mit dieser Abbildung in die eine bzw. andere Richtung die identische Abbildung ist, einmal auf dem Start, einmal auf dem Zielbereich, dann ist die Abbildung bijektiv. Jetzt haben wir schon die Hälfte geschafft. In eine Richtung haben wir schon was gefunden, sodass wir die identische Abbildung finden. Wie machen wir jetzt die andere Richtung? Na, wir drehen das Argument um. Wir nehmen die Matrizen in der anderen Reihenfolge, kriegen wieder die Einheitsmatrix, aber diesmal bezieht sich alles auf den Vektorraum B. Und dann argumentieren wir ganz genauso. Genauso folgt, da schreibe ich jetzt nicht alle Zwischenschritte hin, aus identischer Abbildung gleich Produkt der Matrizen für Alpha von C gut nach B gut, beziehungsweise für Pi von B gut nach C gut. Was kommt hier raus mit den gleichen Argumenten? Und 6 Alpha statt Pi und diesmal von C gut nach C gut. Und daraus folgt jetzt, indem ich mir ein C aus C gut hernehme und das abbilde und sehe, dass es auf sich selbst abgebildet wird, mit Satz 4.5, dass auch Alpha statt Pi die identische Abbildung ist, aber diesmal halt auf B. War es von Anfang an, deswegen ist es jetzt ein Isomorphismus, wie behauptet. Und was war der Trick? Na, der Trick war natürlich, zwischen Homomorphismen und Matrizen hin und her zu wechseln. Immer zu gucken, wo sehen wir gerade was. Soweit? Was haben Sie für Fragen? Erstmal keine oder sagen Sie schon nö? Dann machen wir weiter. Vielleicht mit einem Merksatz zu dem Thema. Das eignet sich ganz gut. Denn was steht hier eigentlich? Hier steht, dass die Abbildungsmatrizen für Isomorphismen immer invertierbar sind. Und das kann man sich ganz gut als Merksatz merken. Abbildungsmatrizen zu Vektorraum-Isomorphismen sind immer invertierbar. Thank you. Wasserspritzen sind invertierbar.
Und das zeige ich jetzt.
Wir nehmen zwei geordnete K-Basen von V her, die heißen B-Hut und C-Hut. Und wir betrachten die Basiswechselmatrix von B-Hut zu C-Hut. Ich behaupte, die ist invertierbar und ich kann sogar die inverse Matrix sofort hinschreiben. Das ist nämlich einfach die Basiswechselmatrix in die andere Richtung. Zugegebenermaßen ist die Abbildung nicht so spannend, aber dafür kann die ja nichts. Da ist die identische Abbildung auf V, das ist eine Abbildung und wir haben eine Abbildungsmatrix von B-Hut nach C-Hut für diese Abbildung. Da die identische Abbildung immer bijektiv ist, müssen alle Abbildungsmatrizen dafür invertierbar sein. So, das heißt, die Invertierbarkeit kriegen wir geschenkt aus dem Resultat von davor. Jetzt ist noch die Frage, warum stimmt das, dass die inverse Matrix die andere Basiswechselmatrix ist? Na, okay, das können wir mal kurz ausrechnen. Nicht die Einheitsmatrix. Sie können sogar, das ist vielleicht eine lustige Übung, sich das zu überlegen, Sie können sogar sagen, Sie nehmen zweimal die gleiche Basis als Grundlage, als Menge, aber Sie ordnen sie unterschiedlich an und gucken mal, wie denn die Basiswechselmatrix aussieht. Das ist ganz witzig. Zusammenhang mit den zusätzlichen Infos, die ich Ihnen noch zum Thema invertierbare Matrizen geben wollte. Schon über die Vorlesung verteilt alle da sind. Das heißt, ich würde jetzt anfangen mit das steht da, dann rechnet man das aus, das steht da, ist ein bisschen langweilig. Überlegen Sie sich selber vielleicht, wie Sie es machen würden und ob Sie die passenden Resultate in der Vorlesung finden. Und es gibt, wie gesagt, eine Podcast-Folge, wo ich den Beweis ausführlich erkläre und noch so ein bisschen was drin. Relevanten Begriffe. Thema Klausur, Klausurstoff. Wir kommen jetzt in die Nähe der Grenze, ab wann der Stoff dann nicht mehr klausurrelevant ist. Es sind ja noch 2 Wochen bis dahin. Das war gar nicht so einfach, jetzt das Timing so hinzukriegen, dass Sie genug interessantes Zeug uns eine Matrix der Größe n plus m. Jetzt dürfen n und m wieder unterschiedlich sein. Ich möchte gerne definieren, was der Rang einer Matrix ist. Wir haben ja zu Beginn schon über Zeilen- und Spaltenvektoren gesprochen und über den Zeilenraum und den Spaltenraum. Der Zeilenraum war der von der Menge der Zeilenvektoren aufgespannte Teilraum von k auf irgendwas und der Spaltenraum wurde von der Menge der Spaltenvektoren erzeugt. Und wir haben damals schon in den Beispielen dazu darüber gesprochen, wie groß die Dimensionen dieser Räume sind. Da hatte ich viele Fragezeichen, habe deswegen nochmal eine Vortragsvorbereitung gemacht. Also Fragezeichen in den Gesichtern. Aber dieses Konzept, dass man sich die Zeilen- und Spaltenvektoren anguckt und dann Erzeugnisse und die Dimensionen bestimmt, das ist sehr wichtig. Denn wie wir sehen werden, ist das ein Maß für die, wie formuliere ich das? Das ist ein Maß für die Komplexität einer Abbildung, die durch diese Matrix repräsentiert werden könnte. Ganz grob. Deswegen ist der Begriff so wichtig. Der Rang von A bezeichnet als RG von A, RG die Rang, ist definiert als die K-Dimension des Zeilenraums von A. Deswegen sagen manche Leute dazu auch Zeitraum. Da habe ich mich jetzt echt verlistet. Denn was ich sagen wollte war, weil man den Zeilenraum nimmt dafür, für diese Definition, nennen manche das auch Zeilenrang. Zeilenrang der Matrix A. Und dann kann man das gleiche für Spalten definieren und bekommt dann einen sogenannten Spaltenrang. Ich mache es anders. Ich definiere nur den Rang und mache das über Zeilen. Und innerhalb von kurzer Zeit werde ich mit Ihnen zusammen begründen, warum egal ist, ob man Zeilen oder Spalten nimmt. Dann brauchen wir nur ein Wort, wir brauchen nur das Wort Rang. Rang sowieso nicht werden und voller Rang würde dann bedeuten Rang 3. so ein bisschen ein Spoiler auf den Workshop vor der mündlichen Prüfung. Bis dahin haben wir das alle wieder vergessen. Einer der häufigsten Fehler, den Studis in meiner mündlichen Prüfung lineare Algebra machen, ist, dass sie den Rang nicht definieren können oder falsch definieren. Deswegen ist dieser Merksatz besonders wichtig. Der Rang einer Matrix ist die Dimension, die K-Dimension des Zeilenraumes. Es gibt Leute, die umgangssprachlich andere Formulierungen wählen, die erstmal so klingen, als ob sie das Gleiche bedeuten, die aber in Wirklichkeit nicht das Gleiche bedeuten. Und deswegen bitte ich Sie sehr aufzupassen, egal wo Sie sind, im Netz, im Mathe-Treffpunkt, im Tutorium, wo auch immer. Wenn Leute eine andere Formulierung nehmen für den Rang, dann fragen Sie bitte nach, was genau ist das? Ist das wirklich dasselbe? Oder könnte es sein, dass sich da Leute was angewöhnt haben, was nicht ganz richtig ist? Denn das passiert schnell. Bei dem Thema so oft wie bei wenigen anderen Themen in der linearen Algebra. Ich spreche echt aus Erfahrung von hunderten von Prüfungen. Das ist ganz erstaunlich. Frage, Bemerkung? Ich habe irgendwo eine Hand gesehen.
Könnt ihr den Merksatz nochmal?
Natürlich. Der Rang einer Matrix ist die K-Dimension des Zeilenraumes. Und der Zeilenraum ist der Raum, der aufgespannt wird von der Menge der Zeilenwidthen. Wenn Sie sich das merken und wenn Sie damit arbeiten können, dann haben Sie beim Thema Rang erstmal keine Probleme. Beispiel dazu? Welchen Rang hat denn diese Matrix? 1, 1, 0, 0. Fangen wir mal damit an, dass Sie mir sagen, was die Zeilenvektoren überhaupt sind. So, Schritt für Schritt. Was sind die Zeilenvektoren? Das können jetzt alle, hätte ich gedacht. Hey, wie sind Sie mit mir? Sie haben sich gemeldet? Sie waren sich nicht sicher. Okay, wer ist sich sicherer? Ja?
Der erste ist 1, 1 und der zweite ist 0, 0.
Wunderbar. Jetzt gucken wir auf das Erzeugnis der Menge der Zeilenvektoren, also auf das Erzeugnis von 1, 1 und 0, 0. Wo lebt das? Wo sind wir jetzt gerade? Was denken Sie? In R Quadrat. Genau. Jetzt sind wir in Zahlen, wir leben in R Quadrat. Wunderbar. Und wie groß ist denn jetzt der Raum, der da aufgespannt wird? Welche Dimension hat der?
1.
Das heißt, der Rang ist 1. Vielen Dank. Ist der voll? Hat diese Matrix vollen Rang? Nein, denn was müsste ich haben für vollen Rang?
2.
Vielen Dank. Super. Neue Matrix. Sieht nicht so viel anders aus. Sie dürfen nicht. Achso.
Müssen wir immer vollen Rang sein oder kann man auch vollen Rang sein?
Ich weiß, was Sie meinen, aber wandeln Sie es nicht so stark ab. Ich weiß, dass es dieses Wort Vollrang gibt. Ich habe beim ersten Mal wie ein Auto geguckt, als ich das gehört habe. Inzwischen weiß ich, dass manche Studis das benutzen anstelle von vollem Rang und ich akzeptiere das. Ich verstehe, was Sie meinen. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich was aus einer Klausurkorrektur erzählen. Da hat mal jemand geschrieben, das ist Jahre her, da hat jemand geschrieben, die Matrix hat Rang. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte sofort Rap im Kopf, die Matrix hat Rang. Ich habe vielleicht, du bist vielleicht invertierbar, aber ich habe Rang. War sofort in meinem Kopf. Also. Kann ja noch kommen. Zurück zur Matrix. Ja. Nicht Dimension. Genau, der Zeilenraum hat Dimension 2. Dankeschön. Der Rang der Matrix ist 2. Wir haben gerade gehört, 2 wäre auch voll, denn mehr geht nicht. Das heißt, das ist eine Matrix von vollem Rang. Okay. Könnte ich auch eine Matrix von Rang 0 bekommen? Wenn ja, wie geht das? Und wenn nein, warum geht das nicht? Wer kann dazu was sagen? Platz immer am schnellsten.
Ja, wenn man den Nullvektor nimmt, dann hätte man eine Matrix von Rang 0.
Nullvektor wo?
Also wenn der Rang vom Nullvektor.
Der Nullvektor ist keine Matrix und hat deswegen keinen Rang. Also
ist ein Nullmatrix.
Die Nullmatrix, danke. Das heißt, wir schreiben einfach lauter Nullen rein. Genau. Das ist die einzige Matrix, die Rang 0 hat. Kommentar dazu. Irgendwo ist bestimmt Farbe. Nicht voll. Voll. Ja, was wir auch gerne lesen, ist, die Matrix ist 010. Sie dürfen jetzt antworten, wie Sie wollen. Sie dürfen erstmal antworten nach dem Motto, naja, kann höchstens so sein, mindestens so, bla bla bla, wie Sie wollen. Oder Sie sagen einfach, was es ist. Vorschläge? Sie? Sie hätten gesagt 2. Wer sagt noch 2? Ganz viele. Ist das voll? Ha, jetzt sagen manche ja und manche nein. Das ist ja spannend. Ja? Warum denn nicht? Wer hat gedacht, nein? Warum denn nicht? Ja? Was ist das Minimum von 2 und 3? 2. Danke. Ich habe noch mehr Leute gesehen. Sie waren nicht alleine. Das Minimum von 2 und 3 ist 2. Deswegen kann der Rang höchstens 2 sein. Das heißt, wenn er bis 2 ist, ist er voll. Jetzt müssen wir das noch kurz begründen. Naja, 0, 1, 0 erzeugt einen Teilraum von R3 in Dimension 1. Und dann liegt dieser obere Vektor nicht drin. Das heißt, die Dimension wird größer. Sie kann höchstens 2 sein, also ist es 2. Gut, jetzt noch einmal eine Matrix der Größe 3 kreuz 3. Schreibt einfach damit aus. Sie werden das in den Übungen natürlich noch sehen und im Workshop. Ich habe ganz viel Zeug, lauter Matrix-Doku und solche Sachen. Zum Thema Rang. Haha, da sind Sie wieder ganz schnell. Möchte jemand anders es mal probieren? Wenn Sie da schnell sind, ist das super. Wenn man schnell bei Matrizenrechnung ist, ist das ein riesiger Vorteil. Wer sieht, welchen Rang Sie machen? Nein, die anderen sind noch schüchtern. Ah, neben Ihnen, ja?
2.
Auch 2. Warum? Können Sie es kurz erklären? Thank you. wir sind, wir uns alle darüber freuen, wünsche ich die Tafel. Zutaten für diesen Beweis sind. Es ist klar, dass wir den Zusammenhang zwischen Homomorphismen und Matrizen benutzen. Hinter dem Rand verwirrt sich ja die Dimension von irgendwas, nach dem Dimension. Das heißt, wir müssen einfach nur irgendwie klären, wie kann man an der Matrix Informationen ablesen, die was mit dem Bild zu tun haben. Zum Beispiel, indem ich Basisvektoren nehme von V, die abbilde und dann das Erzeugnis betrachte. Mehr kann im Bild nicht liegen, das liegt an der Homomorphie-Eigenschaft. Einträge, die kommen aus K und die benennen wir so wie immer, nämlich mit kleinen a und j. Und jetzt ist der Trick, dass wir die Abbildung Alpha sozusagen in zwei Teile zerlegen. Ich versuche mal die Idee zu erklären, bevor ich anfange, das hinzuschreiben. Ich möchte gerne die Abbildung Alpha zerlegen in einen Teil Beta und einen Teil Phi. Und das Bild geht ungefähr so. Alpha geht ja von V nach W. Und jetzt mache ich einen Umweg über K hoch M. Das K hoch M hat die gleiche Dimension wie W. Und die sind beide über K definiert, die sind isomorph. Wir werden uns dann gleich einen Isomorphismus hernehmen, Phi, von K hoch M nach W. Ich erkläre gleich, wie er aussieht. Aber vorher möchten wir noch von V zu KFM kommen. Und zwar mit einer Abbildung, die ich gleich Beta nenne. Das heißt, der Trick ist, dass wir das Leben erstmal scheinbar komplizierter machen. Wir fassen Alpha auf als die Hintereinanderausführung von Beta und Phi. Der Witz wird aber sein, dass das Beta so gemacht ist, dass man das Bild von Beta sehr gut versteht und sofort die Dimension bekommt. Das heißt, das hilft uns dann, den Zusammenhang zur Abbildungsmatrix zu sehen. Das, was also erstmal kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit, wenn es um diese Dimensionen geht, eine Vereinfachung. Wie soll jetzt dieses Beta aussehen? Naja, wir benutzen einfach die Zeilen der Abbildungsmatrix. Sei Beta von V nach K auf M eine Abbildung für alle I aus 1 bis M. Es reicht ja, wenn ich sage, was mit den Basisvektoren passiert, danach ist klar, was es für eine Abbildung ist. Für alle I aus 1 bis N sei BI abgebildet mit Beta definiert als die ith Zeile der Matrix A. Wenn ich die hinschreibe, ist das einfach A, I, 1 bis hin zu A, I, M. Warum sieht das so aus? Na, das M ist doch die Anzahl der Spalten der Matrix A. Das heißt, es ist wirklich ein Vektor aus K auf M. Und diese Zuordnung kann ich machen, das ist kein Problem. Ich weiß, je nachdem, welchen Basisvektor ich gerade habe, muss ich die richtige Zeile der Matrix nehmen. Und wie kriege ich jetzt daraus eine Abbildung, die von V nach K auf M geht? Ich habe ja nur gesagt, was mit der Basis passiert. Naja, das ist wieder Satz 4,5. Und das soll nicht einfach nur eine Abbildung sein, es soll ein Homomorphismus sein, von V nach K auf M. Damit Sie das als Ehe zu haben. Das sei minus 1. Bevor wir gucken, was das heißt, was war nochmal die Koordinatenabbildung? Die Koordinatenabbildung von B nach K hoch M ordnet jedem Vektor aus B den Vektor aus K hoch M zu, den wir kriegen, wenn wir den Vektor ins T-Hut darstellen und dann in der richtigen Reihenfolge die Koeffizienten eintragen. Das war die Koordinatenabbildung. Wir haben gezeigt, dass die ein Isomorphismus ist, das heißt, man kann die umkehren. Und diese Umkehrabbildung ist genau das Ding, was ich hier haben möchte. Das heißt, es werden jetzt nicht diesen Vektoren Koeffizientenvektoren zugeordnet, sondern umgekehrt ordne ich jedem Vektor aus K auf M, indem ich die Dinge als Koeffizienten nehme, einen Vektor aus B zu. Schreiben wir mal hin, was das heißt. Das heißt, für alle Lambda 1 bis Lambda M aus K auf M ist das Bild dieses Vektors unter Phi. Ja, was ist das? Ich interpretiere das als Koeffizienten für die Basis C gut und bekomme dann Lambda 1 mal C1 bis hin zu Lambda M mal Cm. Und das liegt natürlich in B. Und was hier im Hintergrund mitschwingt, ist die Definition der Koordinatenabbildung und die Tatsache, dass die ein Isomorphismus ist. Das war Lemma 412. Zur Einordnung. Naja, und wenn wir eine Abbildung haben, die ein Isomorphismus ist, dann ist die Umkehrabbildung auch ein Isomorphismus. Insbesondere ist Phi ein K-Vektorraum-Isomorphismus von K und M nach B. Und ich habe vorhin schon, als ich das Bild gemalt habe, behauptet, dass man Alpha basteln kann aus Beta und Phi. Ich meine dieses Beta und dieses Phi. Aber ich kann ja Phi behaupten, wir müssen das jetzt nachrechnen, dass das wirklich stimmt. Und wir rechnen danach, dass zwei Abbildungen gleich sind. Start- und Zielbereich müssen gleich sein und sie müssen das gleiche tun. Aber wir sind in Vektorräumen und wir sind bei Homomorphismen. Das heißt, wir müssen nicht für jeden Vektor nachrechnen, dass sie dasselbe tun. Es reicht, wenn wir nachrechnen, dass sie auf einer Basis dasselbe tun. Satz 4, 5. Okay, das kriegen wir schon hin. Ich überlege, ob das noch in diese Zeile passt. Nee, da möchte ich Platz haben für die Indizes. Ich wische erstmal. Thank you. hier den entsprechenden Vektor hin. Das ist jetzt der Vektor ati1 bis hin zu ain unter Phi. Das ist die Definition von Phi, wer Phi macht. Und jetzt überlege ich mir, wie bin ich nochmal zum i-ten Zeilenvektor der Matrix gekommen? Das war die Abbildung Beta, die das gemacht hat. Die Abbildung Beta ordnet meinem i-ten Basisvektor i die i-te Zeile der Matrix zu. Das heißt, ich darf das, was hier steht, ersetzen durch ti hoch Beta und jetzt das Ganze hoch Phi. Naja, und dann steht es da. Das ist BI abgebildet mit Beta Stern Phi. Die Abbildungen Alpha und Beta Stern Phi stimmen also auf der Basis überein. Es sind Vektorraumhomomorphismen mit Satz D5 sind sie also gleich. Dieser Trick ist wichtig, er kommt gleich nochmal. Der Trick war, dass wir die Abbildung zerlegt haben in Teile, die wir besser verstehen und wo wir einfacher argumentieren können. Wir sehen gleich einen Satz, der uns sagt, wann zwei Matrizen den gleichen Rang haben. Manchmal muss man die nicht wirklich ausrechnen und vergleichen, manchmal kann man was anderes machen. Und da werden wir ähnliche Ideen brauchen. Da kommen so Hilfsmatrizen und Hilfsabbildungen und man denkt immer, wieso? Aber der Grund ist der gleiche wie hier. Das sieht erstmal komplizierter aus, aber in Wirklichkeit kann man die einzelnen Teile besser verstehen und kommt deswegen dann einfacher zum Ziel. Vorher möchte ich ein Lemma anschreiben, das den Schlusspunkt des klausurrelevanten Stoffs markiert. Und das, was da steht, ist so wichtig und es gehen diese so ähnliche Argumente ein wie jetzt in den letzten paar Resultaten, dass ich den Beweis dieses Lemmas als Übungsaufgabe gestellt habe. Fall also ran ein. Matrizen. Sie haben jetzt ganz viele Tricks gesehen, mit denen man ja was machen kann. Das folgende Lemma ist keine Übung, denn da geht es nochmal ein bisschen ans Eingemachte, wieder mit ähnlichen Ideen, aber es ist ein bisschen komplizierter als in dem Beweis, den wir gerade hatten. Das ist Lemma 515. Aussage dazu, wie man Matrizen ansehen kann, dass sie den gleichen Rang haben. Für die gleiche Abbildung. So, wenn ich das so sage, klingt das erstmal irgendwie schön und intuitiv, aber es hinzuschreiben ist jetzt ein bisschen nervig, denn was heißt, ich kann die als Abbildungsmatrix interpretieren? Das heißt, ich brauche eine Abbildung, ich brauche Vektorräume und ich brauche auch Basen. Das müssen wir jetzt alles hinschreiben. Diese Räume Nachricht ist, dass wir für die andere Richtung selber arbeiten müssen. Dürfen. Wir dürfen selber arbeiten. Also, aus 1 folgen 2. Es gelten 1, naja. Lemma 5.13 sagt, dass der Rang der ersten Abbildungsmatrix die Dimension des Bildes von phi ist und dass der Rang der zweiten Abbildungsmatrix auch die Dimension des Bildes von phi ist und die Dimension des Bildes von phi ändert sich unterwegs nicht. Deswegen haben die beiden Matrizen gleichen Rang. Die unabhängig davon sind, was für Basen man da zugrunde gelegt hat. Das sehen wir hier. Diese ganzen Basen da können verschieden sein, aber sowas wie der Rang der Matrix ist davon unbeeinflusst. Ja, gut, das war einfach. Jetzt andersrum. Wir haben da zwei Matrizen, die haben den gleichen Rang. Wir haben keine Ahnung. Was müssen wir finden? Weil wir müssen irgendwie Abbildungen finden und Basen, mit denen das so funktioniert. Wir können ja einfach mal in K hoch N und K hoch M anfangen mit Basen W1 hoch und C1 hoch und dann beginnen wir zu basteln. Dimension der Abbildungsmatrix ist Rang der Abbildungsmatrix ist die Dimension des Bildes. Das heißt, der Rang von M1 sagt uns, wie groß das Bild von phi in K hoch M ist. Soweit so gut. Dann kriegen wir eine Information über den Kern von phi und zwar mit der Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Wir kombinieren das jetzt. Wir kombinieren Lemma, wie hieß es, ich glaube 5.13, was wir gerade Stichwort ist Basisergänzung. Da gibt es bestimmt eine Nummer dazu. 316. Aha. Wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, was passiert, wenn wir die in dieser Reihenfolge benutzen. Wir haben jetzt eine Basis von V, wir können die anordnen und wenn man dafür jetzt die Abbildungsmatrix basteln würde für Phi, dann würden in den ersten paar Zeilen lauter Nullen stehen, denn das sind ja Elemente, die im Kern sind, die gehen auf Null. Das heißt, da haben wir lauter Nullen in den Zeilen der Matrix stehen und danach passiert dann möglicherweise noch irgendwas. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, sich da mal eine Skizze zu machen. Abbildungsmatrix bezüglich dieser Basis, wenn man sie anordnet,